Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht bei Matthäus im 25. Kapitel, Vers 14 bis 30. Ich lese uns das vor. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Zugleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat der Herr zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich. Und ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du all das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ein erfolgreicher Geschäftsmann plant einen Auslandsaufenthalt auf unbestimmte Zeit und organisiert seine Firma für die Zeit seiner Abwesenheit. Die laufenden Geschäfte müssen weitergehen. Er beauftragt geeignete Mitarbeiter, die einen mehr geeignet, die anderen etwas weniger. Aber richtig gutes Personal gibt es eben nicht im Überfluss. Und er stattet sie mit den nötigen Finanzen aus. Warum soll sein Geld im Tresor rumliegen? Es wird ja dort nicht mehr. Und die Geschäfte könnten gar nicht weiterlaufen. Und wenn er zurückkommt, dann wäre seine Firma den Bach runtergegangen. Wer will das schon? Nun, die meisten Mitarbeiter machen ihren Job ganz ordentlich, sodass sich das Kapital im Laufe der Zeit verdoppelt hat. Der 5 Zentner Silber bekommen hat, 5 Zentner, das muss ein ganz schöner Haufen sein, der erwirtschaftet damit noch 5 Zentner Silber dazu. Und auch der 2 Zentner bekommen hat, kann die gleiche Gewinnprozente vorweisen, auch 100% dazu. Nur einer hat nicht so recht verstanden, worum es eigentlich geht. Er hat sich gedacht: Meinem Chef ist der Tresor offenbar nicht sicher genug für sein Geld. Jetzt sollen wir also drauf aufpassen. Oh weh, ich habe ja nicht mal einen abschließbaren Schrank. Wo kann ich das Geld nur sicher aufbewahren? Er überlegt und findet folgende Lösung: Ein geheimes Versteck unter der Erde im Garten. Loch in Erde, Silber rein, Erde drüber, alles fein. So in Anlehnung an die Kurzfassung von Schillers Gedicht über die Glocke. Loch in Erde, Bronze drin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Und es geht auch tatsächlich nichts von dem Silber verloren. Am Ende stimmt es auf Heller und Pfennig. Aber es ist eben auch nicht mehr geworden. Denn Geld wächst bekanntlich nicht in der Gartenerde, sondern Geld wächst im Geschäft. Und genau das wird ihm dann auch zum Vorwurf gemacht. Am Ende heißt es, dir war bewusst, dass ich nicht mit dem zufrieden bin, was da ist, sondern im Zweifelsfall sogar auf dem Acker ernte, den ich gar nicht bestellt habe. Und du hast dich vor mir gefürchtet, aber du hast nicht einen Pfennig dazu erarbeitet. Wenn du schon das Risiko beim Geschäft gescheut hast, dann hätte es bei der Bank eine völlig sichere Geldanlage gegeben, aus der ich wenigstens 2% Zinsen erhalten hätte. Aber so gar nichts. Was soll das eigentlich? Was will uns Jesus damit sagen? Sollen wir alle unser uns von Gott anvertrautes Geld in Aktiengeschäfte stecken? Oder doch wenigstens in gemanagte Fonds? Nun, dieses Gleichnis, das steht nicht für sich allein in der Bibel. In mehreren Gleichnissen spricht Jesus vom Himmelreich. Dass man darauf vorbereitet sein soll, dass man treu sein soll und auch, wie das konkret im Leben werden aussehen kann. Es geht also ums Himmelreich bei diesem Gleichnis. Beim Himmelreich, da kann es nicht um Geld gehen, denn das gehört zu dieser Welt. In Lukas 9 steht da mal was. Und Gold wird in der Bibel mal so noch erwähnt in der Offenbarung, dass das da als Straßenpflaster verwendet wird. Von Silber wird da gar nicht mehr gesprochen. Und im Vorfeld unseres Predigttextes, da klingt auch mehrfach an, dass Jesus wiederkommen wird. Die Jünger hatten danach gefragt, wie sie die richtige Zeit erkennen können. Matthäus 24, Vers 3 habe ich das gefunden. Folglich war den Jüngern schon klar, dass Jesus weggehen würde. Und er hatte mit ihnen bereits über seinen Weg ans Kreuz geredet. Das ist so der Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund wird klar, Jesus ist der Mann im Gleichnis, der für längere Zeit nicht vor Ort sein wird. Und die Jünger, also auch wir sind die Mitarbeiter, die für das Geschäft mit den nötigen Mitteln ausgestattet werden. Jetzt noch ein kleiner Ausflug zum Himmelreich. Jesus geht fort, um unser neues Umfeld bei Gott vorzubereiten. Das hat er mal gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn er wiederkommt, werden wir seine Hausgenossen sein. Es wird keine Krankheiten und auch sonst kein Leid mehr geben. In der Offenbarung steht das geschrieben, am Ende. Es wird uns ein Bedürfnis sein, nur noch fröhlich und dankbar zu singen, auch in der Offenbarung. Und wir werden das dann auch können. Auch wer jetzt nicht singen kann, das geht dann schon. Das wird richtig schön werden. Das wird schon am Ende dieses Gleichnisses angedeutet. Da sagt nämlich der Herr zu seinen Knechten, zu den ersten beiden, geh hinein zu deines Herrn Freude. An anderen Stellen hat Jesus das Himmelreich mit einem Festmahl verglichen oder mit einer Hochzeit. Mit heutigen Worten, eine Riesenparty. So eine Hochzeit war damals auch nicht nur ein oder zwei Tage. Nach ein oder zwei Tagen zu Ende und unser Fest bei Gott wird nie zu Ende gehen. Es steht also ein lohnendes Ziel in Aussicht, das man nicht verpassen sollte. Aber noch ist es nicht so weit und die drei werden für ihre Aufgaben in der Zwischenzeit ausgestattet. Womit hat Jesus uns denn nun eigentlich ausgestattet? Zuerst fiel mir das ewige Leben ein. Wir bekommen es durch den Glauben an Jesus Christus. Aber das ewige Leben, oder Paulus hat es mal genannt, die Krone der Gerechtigkeit, die liegt im Himmel für uns bereit und ist also sozusagen im Tresor und braucht nicht ins Geschäft investiert werden und kann auch nicht gestohlen werden, brauchen wir auch nicht vergraben, geht doch gar nicht. Womit also hat uns Jesus ausgestattet? Und dann ist mir eingefallen, er hat uns seinen Geist gegeben. Zu Pfingsten feiern wir das. Und dieser Geist ist es, der Heilige Geist, der uns handlungsfähig macht im Reich Gottes. Er befähigt die einen zum ausführlichen Lehren und die anderen dazu, mit wenigen Worten über die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu reden, mit Menschen, die das noch nicht kennen. Andere sind durch diesen Geist fähig, die Gemeinde zu organisieren und zu finanzieren und nötige handwerkliche Arbeiten auszuführen, zu beten, zu trösten und noch viel mehr, jeder nach seinem Vermögen. Paulus hat das im 1. Korinther 12 schön aufgezählt. Und da steht auch, jede Fähigkeit soll zum Nutzen aller eingesetzt werden. Und unser liebesvolles Miteinander aller eingesetzt werden. Die Gemeinde soll sich gut entwickeln und wachsen, indem Außenstehende durch unser liebevolles Miteinander angezogen werden. Und wenn sie kommen und neugierig fragen, sollen wir vorbereitet sein, ihnen vom ewigen Leben im Himmelreich und von dem Weg dorthin zu erzählen. Nun hat uns Paulus wissen lassen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das hat er an Timotheus geschrieben in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Und dann ist da vielleicht ein Christ, dem das ewige Leben für sich selbst schon reicht und der die Begabung durch den Geist Gottes in sich nicht zur Geltung kommen lässt. Er sagt niemanden von Jesus, er hilft niemanden, er ist einfach für sich allein Christ und gibt sich redlich Mühe, diesen Status zu halten. Und genau das wird diesem Menschen zum Verhängnis werden, denn er hat nicht den Willen Gottes getan. Denn im ersten Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 3, da sagt die Hanna in ihrem Gebet, bei Gott werden Taten gewogen. Genau Taten sind es, die bei Gott gewogen werden. Und Jesus selbst hat uns auch wissen lassen, was ihr für einen eurer geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und im Umkehrschluss, was ihr an einem eurer geringsten Brüder zu tun versäumt habt, das habt ihr an mir versäumt. Da nützt dann auch der schönste Lobpreis nichts. Wenn zum Beispiel die Schwachen in der Gesellschaft übergangen werden, dann kann es heißen, ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht hören. Das war im Alten Testament bei Amos mal. Amos musste das den Israeliten verkündigen. Aber auch im Neuen Testament, der Jakobus widmet diesem Thema einen Abschnitt in seinem Brief, Jakobus 2, ab Vers 14. Lebendiger Glaube ist nicht ein einfaches Fürwahrhalten der biblischen Berichte, sondern trägt Früchte tätiger Nächstenliebe. Wir sollen uns mit unseren Fähigkeiten in Gottes Rettungsgeschäft investieren. Wem das ewige Leben für sich selbst schon völlig ausreichend ist, der gleicht diesem Mann, diesem Dritten, der sein Kapital in der Erde vergräbt. Und damit vergräbt er zugleich sein ewiges Leben. Für den Mann im Gleichnis jedenfalls endet es mit dem Rauswurf. Keine Ehrung für treue Aufbewahrung, keine Belohnung, kein gutes Wort, einfach nur raus mit dir. Und dann ist da von Heulen und Zähneklappern die Rede. Das habe ich in der Lutherbibel 7-mal gefunden an 7 Stellen. Und es kennzeichnet jedes Mal den Ort, der das Gegenteil vom Himmelreich ist. Zum Schluss ist mir noch folgender Hinweis wichtig. Alle drei wurden ausgestattet, um handlungsfähig zu sein. Sie mussten nicht aus eigenem Vermögen handeln, sie mussten auch nicht mit ihrem eigenen Vermögen handeln. Jeder hat zugeteilt bekommen, was er für seine Arbeit brauchen würde. Auch uns hat Gott alles Nötige zur Verfügung gestellt. Und wir sollen es investieren. Und wir werden merken, es wird bei uns nicht weniger. Was wir in Gottes Reich investieren, wird uns nicht fehlen. Aber wer es nur für sich behält, dem wird es wieder genommen werden. So endet jedenfalls das Gleichnis. Und uns kann es da schon mal kalten Rücken runterlaufen. Doch bedenken wir noch einmal, was auf uns wartet. Das Himmelreich wartet auf uns. Jesus ist hingegangen, uns die Stätte zu bereiten. Und wir werden zusammen mit allen anderen Christen und mit Jesus für immer und ewig im Haus des Vaters zu Hause sein. Gott will Gemeinschaft haben mit uns Menschen, mit allen Menschen, eine große Gemeinschaft. Warum sonst hat er uns aufgetragen, den Weg dorthin in der ganzen Welt bekannt zu machen? Bei Matthäus am Ende heißt es, geht hin in alle Welt. Und wer nichts dazu tut, dass diese Gemeinschaft wächst, dem ist sie offenbar egal. Und genauso die Menschen sind ihm wahrscheinlich dann egal, die aus Unwissenheit das alles verpassen könnten. Und wem diese Gemeinschaft nichts bedeutet, der ist auch eigentlich kein echtes Glied dieser Gemeinschaft. Er stellt sich sozusagen selbst ins Abseits. Aber das wollen wir natürlich nicht tun. Lasst uns in unsere Gemeinschaft nicht in unsere Gemeinschaft, sondern in die Gemeinschaft der Christen investieren. Lasst uns unsere Begabungen zur Geltung kommen, die wir bekommen haben. Jeder hat was bekommen. Und am Beginn steht dabei immer das Gebet. Unser Herr Jesus hat es jedenfalls immer so gehalten. Der ist immer zum Beten gegangen, ganz allein auf dem Berg und hat sich mit Gott abgesprochen, was dran ist, jeden Tag. Und das lasst uns auch tun. Amen. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns zu erkennen, wo wir unsere Gaben gewinnbringend einsetzen können. Bitte hilf uns, nicht gleichgültig zu bleiben oder zu werden, wenn wir die anderen Menschen sehen, die dich noch nicht kennen. Hilf uns, ein Herz für sie zu haben, sie zu lieben und sie mit der Botschaft von dir bekannt zu machen. Zeig uns, wo das gut geschehen kann, wenn du uns sozusagen vor die Tür gestellt hast, mit wem wir reden sollen. Denn wir können ja nicht jeder mit allen reden, aber das müssen wir auch nicht. Denn wir sind ja genug, dass wir uns aufteilen können. Bitte hilf uns und leite du uns durch deinen Geist. Amen.